Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach, ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Meine Damen und Herren, Kapitän Chop Suey und seine Crew begrüßen Sie herzlichst an Bord des Fluges 013 nach Palma de Mallorca. Wir hoffen, Sie haben einen angenehmen Flug und wir kommen in kein Unwetter, sodass das Flugzeug womöglich abstürzt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, die Sicherheitsbestimmungen durchzulesen. Sie finden diese in dem Netz vor Ihrem Sitz zwischen den zerknitterten Reklamemagazinen und den Apfelsinenschalen Ihres Vorgesetzten.
Genau.
Außerdem möchten wir betonen, dass im Falle eines Unfalls sowieso alle Rettungsversuche hoffnungslos sind. Schnallen Sie sich bitte jetzt an. Und löschen Sie Ihre Zigarette, selbst wenn es die letzte sein sollte. Im Falle einer Katastrophe wird sich vermutlich die Anzahl der Tragflächen verringern. In diesem Fall wird automatisch eine Atemmaske über Ihrem Sitz herunterfallen.
Ja.
Stülpen Sie diese über die Nase und ziehen Sie daran. Danach versuchen Sie, den abgerissenen Schlauch wieder zu flicken.
Einmal so eine Ansage, ne?
Oh. Ich glaube, ich würde so laut lachen. Oh Mann. Moin, Leute.
Moin. Oh. Ja.
Wir wollten eigentlich den Morgen beginnen mit eher so einer Sicherheitsangabe.
Ja, so eine traditionelle.
So ganz spontan, kurz bevor wir anfangen, haben wir nicht irgendwie so ein Geräusch, so, so ein Flugzeug oder so, dann hätte ich ja sagen, please read the safety instructions.
In front of you.
Ja, oder irgendwas, so die Sicherheit oder irgendwas, ne? Oder denken Sie an Ihre Sicherheit oder achten Sie auf Ihr Gepäck oder irgendwas. Mhm. Und da kam er mit diesem Quatsch und da haben wir so drüber gelacht. Raus,
ja.
Da haben wir gedacht, so, das haben wir euch jetzt mal heute Morgen um die Ohren.
Also der Lacher am Morgen. Leute, dritter Advent.
Dritter Advent. Ist das nicht super?
Ein Wöchchen noch und dann haben wir Heiligabend.
Und dann ist
Heiligabend. Haben wir auch Frühstück am Heiligabend, haben wir das auch?
Ja.
Echt?
Ja. Und wir werden das Thema Weihnachten haben, habe ich beschlossen.
Das ist ja spannend. Wie kommst du darauf?
Nein, also weil, ich weiß auch nicht, also es ist mir so ganz spontan.
Ist ja so, ne? Ja, du bist so kreativ. Nein,
habe ich doch letzte Woche schon erzählt, dass ich das eigentlich ganz gut finde,
ja,
wenn wir uns mal über Weihnachten unterhalten und den Sinn und Unsinn eigentlich von Weihnachten und was wir so vor Weihnachten für ein sprachsinniges Zeug gehört haben.
Echt? Haben wir? Okay.
Inklusive einer, das können wir dann erzählen.
Das erzählen wir, wir erzählen jetzt nichts, wir spoilern nicht.
Eine Anfrage von einer Zeitschrift.
Genau.
Über. Also da waren Sachen bei, Leute, da legt ihr die Ohren an.
Also nächste Woche, Heiligabend, Psychologen beim Heiligen Frühstück.
Ja, also Heilige Psychologen, nein.
Aber warum sind wir denn jetzt so auf Sicherheits-, auf Safety-Geschichten?
Ja, kommen wir doch mal zum Thema
so,
wieder zurück.
Wir doch mal. Ja. Uns wird ja mal vorgeworfen, dass wir immer so drum rumsabbeln, ne?
Ja.
Achso, nebenbei, ne? Psychologen beim Frühstück heute, ihr Lieben.
Oh, wir haben uns das richtig schick gemacht.
Aber richtig schick.
Ich muss dazu, bevor Tilly jetzt wieder weiter rumsäuert, muss ich mal dazu sagen, ich habe vor meinem Liebsten.
Das bin ich.
Ja, das ist Tilly Maus.
Ja.
Habe ich Tilly einen Maus. So tollen Adventskalender geschenkt gekriegt.
Ja. Ich bin Tilly Maus.
Es gibt, das ist Tilly Maus. Mhm. Es gibt einen Teeladen in Paris.
Mhm.
Der ist recht bekannt. Es gibt eine Dependance auch hier in Hamburg im Alsterhaus und so. Mariage Frère.
Mhm.
Und Mariage Frère gibt schon seit 1800 Schildmethode und ist so ein richtig toller Teeladen. So richtig so ein Kolonialwarenlager. Da haben die Franzosen früher Tee importiert, wie es auch die Londoner gemacht haben. Und dieser, ich habe mehrfach in Paris gearbeitet und das Hotel, was ich hatte, das kleine Marais, war schräg gegenüber von diesem Laden. Und dadurch bin ich immer vorbei und wir sind beide und haben immer die Nasen.
Da durfte immer Annika besuchen in Paris, das war schön. Und dann sind wir da rein, ne, und haben ein bisschen gekauft.
Oh, also allein dieser alte Laden, diese wunderschönen und alles so diese Sachen, die es gibt, das ist immer alles so mit Palmen und das ist so alles so ein bisschen altmodisch, was ich eigentlich toll finde manchmal. Und die Teesorten sind exzellent.
Ja.
Also die haben einen Tee, da kniet man nieder. Der ist eben im Gegensatz zu britischem Tee, der richtig kräftig öfter ist, ist der so, ja, so ein bisschen so fein und so ein bisschen obergefrickelt. So, und da habe ich jetzt einen Adventskalender geschenkt, mhm. der ist wie ein großes Buch gemacht. Man kann das so aufschlagen mhm. und dann sind da die...
Es ist auch ein goldenes Herz vorne drauf.
Und natürlich, in Love natürlich, und ja, Paris so, in
ja,
Love.
So. Ich sage euch so, keine Mühen und Kosten gescheut. Ja. Und da sind in jedem Türchen ist eine Teeprobe drin. So ein Teebeutel, aber nicht irgend so ein profanen, irgendwas, sondern man hat so das Gefühl, das hat jemand wirklich
mit der Hand zusammengenäht, ne? Mit einem kleinen Schildchen dran mhm. und das ist so ein richtiges Baumwollbeutelchen, mhm. also kein Vlies oder Papier oder irgendwas Profanes, sondern mhm. und Leute, manche Tees, die müffeln, mhm. da ist irgendwas drin, was ich nicht so toll finde, die musst du dir immer trinken und ein paar sind dabei. Ich habe heute Morgen...
Ich kriege immer den Abfall.
Nein. Ja. Ich habe festgestellt, es gibt irgendwas, was ich nicht so mag. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es der weiße Tee da drin ist oder oder Kakaoschale. Das kann auch sein, weil es gibt einige, die haben auch Kakaoschale drin. Und ob das ist. Ich habe heute Morgen jedenfalls französischen Frühstückstee. Mhm. Oh, der schmeckt.
Ja. Und während Annika so erzählt, haue ich in den Berliner mit Pflaume rein. Mm. Ich habe uns Berliner mit Pflaume gegönnt. Wir sind da so, ne? So was kann man auch zum Frühstück essen, auch zum Abendbrot und zwischendurch. Eigentlich immer.
Mm. Und dieser Frühstückstee ist mit ein bisschen Vanille. Oh. Ein bisschen Tonkabohnen oder so, irgendwie so ganz leicht. Und ein paar floralen Nuancen. Mm-hmm. Oh, Leute, der ist echt gut. Mm. Wirklich Schwattertee. Und ich liebe ja, wie ihr merkt, ich liebe Tee. Mhm. Ja, und denn dann zu dieser Berliner. Oh. Mhm.
Haben wir das also auch geklärt?
Ja, haben wir geklärt.
Und jetzt kommen wir mal irgendwie doch mal elegant zum Thema.
Ja, und wisst ihr was, so ein schönes Frühstück. Mhm. Und dann den Mann dabei, das wiegt mich in Sicherheit. Das gibt mir große psychische Sicherheit. Siehst du, ich habe einen Übergang geschafft, da träumst du von. Ich kann jetzt in Ruhe essen und dann lassen wir mal unseren Psychologen rabarbern.
Nee, jetzt muss ich, ne? Aber ich habe ja in der Zwischenzeit schon den halben Berliner aufgemuffelt. Ja, also von da.
Und ich komme ja jetzt mal vorne.
Wir hatten vor Jahren mal jemanden, der hat sich beschwert, dass wenn das war eine Frau, die hat sich beschwert, dass sie unsere Kaugeräusche hört, wenn wir reden. Ja, macht man eigentlich nicht. Man redet nicht mit vollem Mund.
Das Ding heißt doch beim Frühstück. Wir haben extra vorgewarnt. Wir können auch Sicherheitsschilder anbringen. Achtung, ja. Kaugeräusche.
Und schon wieder die Überleitung. Also, ja, Thema.
Ich bin gut drin.
Psychologische Sicherheit, psychological safety.
Was ich jetzt höre, sind Kaugeräusche. Hm.
Ein Thema, mit dem ich mich jetzt seit einiger Zeit noch mal intensiv beschäftige, weil ich habe
Tilly hat einen neuen Job.
Ich habe einen neuen Job, also so, ja. Also und zwar bin ich jetzt in einer Firma angestellt, die sich mit IT beschäftigt, die in Hamburg, in München sitzt und so. Iteratec, eine ganz tolle Firma. Also eine Firma, wo ich denke, ja, also so, wenn angestellt, dann bitte da. Die habe ich auch umwiegend kennengelernt, habe da so einige Menschen gecoacht, begleitet und fand das faszinierend. So, und dann habe ich mir ein Herz genommen und bin zum Chef hingegangen, zu Klaus, und habe gesagt, so, du brauchst mich. Und das Süße ist, bei Iteratec habe ich das Gefühl, es geht alles über das gemeinsame Frühstücken. Da sind wir beim Thema gemeinsames Essen. Also ich habe erst mit Klaus gefrühstückt und dann sind wir nochmal mit Stefan auch. Einer der Leitmenschen da, sind wir Mittagessen gegangen und dann war die Sache klar. So, und seit Oktober bin ich da dann. Und ein Projekt oder eine Arbeitsgruppe, die sich bei Iteratec gebildet hat, kümmert sich um psychologische Sicherheit.
Du müsstest vielleicht noch sagen, was für ein Laden das überhaupt ist.
Habe ich gesagt, das ist ein IT-Firma.
Hast du nicht, aber hast du das?
Ja, du warst mit einem Berliner beschäftigt.
Ja, ich kümmere mich um die wirklich wichtigen Dinge.
Eine Arbeitsgruppe, die sich, ja genau, und die sich mit psychologischer Sicherheit in Teams beschäftigt. Weil da gibt es Erkenntnisse schon seit den 90er Jahren, dass für ein erfolgreiches Team und überhaupt für eine erfolgreiche Firma es extrem wichtig ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, Und ich habe das Gefühl, sondern dass es auch wirklich so ist, dass sie Sachen aussprechen können, wenn ihnen danach ist. Heißt, du bist in einer Teamsitzung und es wird erzählt und du hast plötzlich einen Gedanken, der nicht ganz ausgereift ist, aber wo du denkst, das könnte zu dem Thema passen. Das haue ich einfach mal raus und mal gucken, was die Kollegen, Kolleginnen dann so erzählen. Oder du hast einen Fehler gemacht, kann ja auch passieren, dass du dann aber auch sagst, okay, Leute, ich habe da missgebaut, tut mir leid, aber bevor das jetzt hier alles irgendwie im Bach runtergeht, ich erzähle es euch und vielleicht kann mir ja jemand da weiterhelfen. So, ganz das Gegenteil von dem, was ganz viel passiert, nämlich, die halten mich dann ja für blöd, wenn ich so doofe Fragen stelle oder, Gott, wenn ich den Fehler zugebe, dann werde ich meinen Job womöglich los, all das. Also, und darum geht es eigentlich. Und deswegen habe ich so für mich gedacht, einmal das Thema, weil mich das interessiert. Und wir leben im Moment ja nun wirklich in einer Zeit, die voller Unsicherheiten ist. Also, Leute, nicht nur wirtschaftlich, auch noch die Kriege und alles war jetzt auch wieder, wir, Annika und ich waren auch wieder mit Corona zugange. Und
Erkältung und Nebenhöhlen und ach, frag mal.
Also das Leben empfinde ich wirklich, also 2023 war ein anstrengendes, unsicheres Jahr, finde ich.
Ja, ich war dreimal im Krankenhaus.
Oh, echt dreimal? Wahnsinn. Aber jetzt, toi, toi, toi,
Kommen wir nochmal zurück auf diese Geschichte, die du eben erzählt hast. Aber das gilt doch auch für eine Familie oder eine Gruppe irgendwo im Kindergarten oder eine Freundesgruppe. Wenn du dich in dieser Gruppe nicht wohlfühlst, nehmen wir eine Familie, bestehend aus mehreren Mitgliedern. Wenn du dich als älteste Tochter oder als Vater irgendwie nicht verstanden fühlst oder nicht wohlfühlst, dann bist du entweder auf der Flucht oder du hast das Gefühl, du kannst dich nicht wirklich öffnen.
So ist es.
Du hast das Gefühl, vielleicht deine Eltern hören sowieso nicht zu. Mhm. Du hast das Gefühl, dein Partner hört dir nicht zu oder du bist unsicher. Weil du Angst hast, wenn du das und das sagst, dann gibt es ein Theater. Wenn du erzählst, dass du heute Morgen den und den in der Stadt getroffen hast, dann flippt dein Mann wieder aus, weil der ist so eifersüchtig. Und schon kommt diese psychische Unsicherheit.
Genau.
Das heißt, dieses System von Unsicherheit ist eine sehr individuelle Geschichte. Also das hängt ja vom Einzelnen ab.
Von Einzelnen, was er erlebt hat. Das ist jetzt wird es ein bisschen sophisticated, so ein bisschen kompliziert. Also es gibt eine Kollegin, Amy Edmondson heißt sie, und die hat den Begriff Psychological Safety, also sie kommt aus Amerika, hat arbeitet in Harvard University. Und das ist ganz interessant, die hat ihn geprägt. Und zwar, das muss ich euch erzählen, die hat einen Auftrag bekommen und wollte ihre Doktorarbeit in dem Bereich schreiben, wie sich in einem Hospital gute Teams von schlechten Teams unterscheiden. Gute Teams heißt, die Sterberate ist recht gering auf den Stationen, weniger Fehler, was Behandlung, was Medikation angeht. Danach wird erstmal gemessen, das ist ein gutes Team. So, da gibt es Statistiken, das kann sie auswerten. Und dann kommt eben ihre Arbeit, dass sie sagt, jetzt gucke ich mal, was macht jetzt diese Mitarbeiter so besonders in diesen guten Teams? Und da hat sie tatsächlich gar keine großen Unterschiede gefunden. Das heißt, das, was sie eigentlich, wo sie gedacht hat, die sind, die sind besonders qualifiziert. Das ist eine besonders tolle Mischung aus bestimmten Menschen, die gut zusammenarbeiten. All das erklärt nicht den Unterschied zwischen guten Teams und schlechten Teams. So. In einem Punkt aber haben sich diese Teams unterschieden. Und das ist jetzt so ein ganz komisches Ding. Die gut sind, die guten Teams, haben ganz, ganz oder viel mehr Fehler reportet, also viel mehr Fehler zugegeben, von viel mehr Fehlern in dem Team zugegeben, als die in den Teams, die nicht so gut waren. Dann denk mal, was soll der kam denn? Also ein gutes Team ist das, was wenig Fehler macht. Und die in dem guten Team, die erzählen, ja, wir haben ziemlich viele Fehler gemacht, meine Güte, und da und da und da. Und trotzdem sind die gut. So, und das ist jetzt tatsächlich, das ist so, das, was die Empfindung richtig gut gedacht hat. Die hat gedacht, okay, Leute, Jetzt gucken wir noch mal genauer. Was ist denn da jetzt? Warum? Was ist denn mit dem Fehler? Was hat es da so auf sich? Und sie kamen eben dazu, dass dieses Fehler zugeben dazu führt, dass die Teams besser werden. Sie können ihre Behandlung besser planen. Sie können Innovationen machen. Sie können also alles Mögliche. Also, und da ist jetzt der Punkt, dass sie sagt, Psychological Safety bedeutet, dass ich in einem Team bin, wo ich Fehler zugeben kann, wo ich offen reden kann, ohne dass ich Angst habe, dass ich plötzlich als blöd dargestellt werde oder ausgeschlossen werde. So.
Ihr kennt doch sicher auch sowas wie Brainstorming. Mhm. Also so dieses typische, wir setzen uns mal zusammen, jeder hat eine Idee. Habt ihr solche auch schon mal erlebt? Mhm. Ihr wollt eine Feier machen, ihr setzt euch zusammen mit eurer Familie, dann überlegen alle und irgendein gibt es in jeder Familie, der bei jeder zweiten Idee sagt, so ein Scheiß. Also den kann man gleich mal in die Tanne setzen nach
mein
draußen.
Mein Onkel Fritz war so einer.
Jede Familie hat so einen Onkel Fritz, der das so gleich mal in die Tonne tritt. Und das ist derjenige, der die psychologische Sicherheit im Grunde vermeidet. Ja. Denn irgendwer früher oder später fühlt sich davon wieder auf den Schnips getreten oder verstummt oder ist an alte Ängste erinnert und äußert sich nicht mehr und fühlt sich nicht mehr sicher. Mhm. Das merkt man daran immer, wenn man sich nicht frei äußert. Mhm. Und das ist am schlimmsten im Grunde genommen, denn wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Und es wäre, wenn dich das nicht stört und wenn du drumherum von Menschen umgeben bist, wo du weißt, die sind dir wohlgesonnen, dann kannst du auch sagen, oh Leute, Griff ins Klo. Ich habe dies und das so richtig daneben gehauen. Oh Leute, ich hab das völlig verhauen. Weiß ich auch nicht, war ganz woanders. Und ja, und dann sagen die anderen, kein Problem, wir helfen dir, wir machen das zusammen. So. Oder jo, du musst du noch mal ran. Ne?
Du bist trotzdem ein liebenswerter Mensch. Ja, und du bist nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Es gibt viele Beispiele dafür, wo auch ganz große Unglücke, auch in der Luftfahrt, wo wir angefangen haben mit dem, wo die dadurch entstanden sind, dass zum Beispiel ein Ingenieur, der gesagt hat, Leute, also die Konzeption bei dem Flieger, es ging um Boeing 737, die ist abgestürzt, einmal in Indonesien, ein paar Monate später woanders auch nochmal. Und dieser Ingenieur hat gesagt, es gibt einen Fehler da und da. Mhm. Und das ist gefährlich. Also Leute, und der wurde abgebügelt. Ne? Der wurde, nee, ja komm ab, Schwarzmalerei und was soll denn der ganze Kram. Weil die waren schon so weit fortgeschritten, haben schon so viel Geld reingeschickt. Die wollten nicht drauf hören. Und das sind auch so Sachen. Ne? Also auf Fehler, wenn jemand dann sich den Mut hat, auf Fehler hinzuweisen, und der wird dann nicht gehört. Was ist das denn? Und
ist da ja haben auch wir ganz viele ein beliebtes Beispiele. Motiv, auch für manchen Krimi. Mhm. Ne? So meinetwegen bei Baufusch oder bei irgendwas. Es gibt Leute, die darauf hinweisen, dass das in einer erdbebengefährdeten Region gebaut wird. Ja. Dass der Beton nicht genügend fest ist.
So, und trotzdem.
Und aus billigen Materialien und so.
Ich und trotzdem. Ja, lange in Krankenhäusern Supervision angeboten. Das heißt, dass Menschen, Krankenpfleger, auch Ärzte, Krankenschwestern zu mir kommen können und dann über ihren Alltag reden können, über Fälle, die sie bewegen, über Situationen, mit denen sie klargekommen sind. Und ich werde es nie vergessen, es kam eine ältere, ganz gestandene Krankenschwester, richtig, so, wenn man sich das so vollzogen, die 50 war sie, kam zu mir und sagte, ich werde eine Sache nicht los, ich werde sie einfach nicht los und ich muss darüber reden. Und die war bei der Notaufnahme angestellt und Notaufnahmen heute auch, damals aber auch, die sind meistens überfüllt. So. Und das war wieder so ein Tag, als die Schwester im Dienst war, wo die Hölle los war. Und da kam ein Mann, wurde eingeliefert, so Mitte 30, Ende 30, mit Herzbeschwerden, ein Verdacht auf Herzinfarkt. Und den hat sie dann betreut. Das ist immer so aufgeteilt. Sie hat den jetzt betreut und stabilisiert. Aber sie hatte irgendwie das Gefühl, nee, irgendwas haut er nicht so richtig hin. Irgendwie. Aber die Ärzte sagt, nö, das ist gut so. Aber sie sagt, nee, ich bleib mal lieber bei dem. Und dann kam noch so wieder so ein riesen Unfall rein und dann kam der Arzt in ihren Behandlungszimmer und sagt, komm, der ist stabil, du musst jetzt in ein Zimmer so und so, mhm. weil da ist jetzt richtig, du musst da, den kannst du jetzt hier so alleine lassen. Und nee, doch, sagt er, komm, du kommst jetzt mit. Und sie ist mitgegangen und eine Viertelstunde später kam sie wieder zurück in den Raum und ihr ahnte schon, der Mann war tot.
Aber da hatte ja der Arzt dann. Nicht sie. Also sie hatte ja das komische Gefühl, aber sie hat natürlich das Gefühl, sie hätte sich durchsetzen müssen.
So ist es. Und dieses Gefühl, das wurde sie einfach nicht los. Mhm. Und dann hat sie sowas entwickelt, dass sie jedes Mal, wenn sie dann vom Dienst nach Hause kam, im Auto ständig überlegt hat, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich die Geräte, habe ich die Medikamente, habe ich dies und das? Also sie war sonst immer, ihr fehlte die Sicherheit. Ja. So, jetzt haben wir es wieder, die Entscheidungssicherheit.
Ja.
Und jetzt haben wir in diesem Team, Krankenhaus ist ein sehr hierarchisches, hier in Deutschland eben ein sehr hierarchisches System. Und wenn ein Arzt zu einer Schwester sagt, mach das,
ja, eben.
Dann machst du das in der Regel auch. Es sei denn, du bist, habe ich auch schon selbst als Patient erlebt, wo die mich mit meinem Blutdruck mal so runtergefahren haben, die Ärzte, dass mir ganz schwindelig wurde, wo eine gute Krankenschwester gesagt hat, ich gebe ihnen die Tabletten nicht, sie kippen mich um, bin ich wahnsinnig, mache ich nicht. Und die hat sich auch durchgesetzt.
Ja.
Die bekamen das ich Anschluss auch schon von erlebt. Oben, aber so.
Aber die habe ich auch sehr in Schutz genommen, da habe ich auch dafür gesorgt.
Natürlich,
dass, weil das ist, das sind die Leute, die mit dem Patienten arbeiten, die sie auch kennen. So ein Arzt, den sehe ich einmal zwei Minuten einfach vorbeirasen, der hat überhaupt keine Ahnung, wie das Umfeld ist. Der kann nur die Aktenlage sehen oder die Daten.
Aber und das ist, und für mich jetzt, also die uns öfter hören, die wissen, ich komme ja. Auch aus dem Forschungsbereich, ich habe ja geforscht eine Zeit lang über Eltern-Kind-Bindung und habe dann einen Part in diesem Forschungsprojekt gehabt, wo ich die Bindungssicherheit zwischen einjährigen Kindern und ihren Eltern mit einem sogenannten Strange Situation Test getestet habe. Das ist ein alter, renommierter und immer noch valider Test. Und da kam eigentlich raus, auch nachher in der Folge, dass Kinder, die sicher gebunden waren, das heißt, die haben das Gefühl, meine Eltern verstehen mich, meine Signale, die sind feinfühlig, die reagieren auf mich auch so und ich kann mich auch auf die verlassen. Dass diese Kinder mit dieser sicheren Bindung nachher auch ganz anders in die Welt hinausgehen, nämlich die Welt ist für mich da. Das ist wie ein großes Stück Kuchen und ich nehme ein Stückchen davon ab. Ich probiere aus, siehst du auch auf dem Spielplatz, ich probiere aus, Mutti, Vati ist ja da und wenn ich auf die Nase falle, okay, dann probiere ich es nochmal und dann wird es schon. Und dieses Gefühl von Sicherheit, von wirklich so auch in dir selbst, dass du weißt, wenn was passiert, ich bin liebenswert, mir hilft schon jemand. Gar kein Problem, deswegen probiere ich es aus. Und damit sind natürlich diese Kinder sehr viel reifer. Also sie entwickeln sich, sie sind in der Regel auch in der Schule, nachher auch im Studium, Beruf, wie auch immer, sind die erfolgreicher, weil die den Mut haben, sich weiterzuentwickeln, weil die den Mut haben, auch mal Fehler zu machen, um daraus zu lernen. So, ihr Lieben, und jetzt kommt mein Freund Albert Einstein, ich liebe den, der hat Folgendes gesagt, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Oh, ich liebe ihn dafür. So einfach so klar auf den Punkt gebracht, oder?
Ja. Mhm. Aber wir machen doch alle Fehler. Wir müssen die bloß zugeben oder auch uns selber zugeben.
Also
aber du kennst doch auch so viele, also gerade auch im Beruf sind die ja gerne mal so in vorgesetzter Stellung, die ja dann also Fehler gerne auf die Untergebenen abwälzen oder so tun, als ob sie keine Fehler gemacht hätten. Liebe ich ja sehr.
Schuld haben immer die anderen.
Finde ich ja großartig.
Ja.
Das ist natürlich für so ein Team oder für, und das gibt es auch in der Familie, natürlich so ein Todesstoß. Ne?
Ja, ja, ja. Also dieses Gefühl, ich bin ein liebenswerter Mensch, unabhängig auch von dem, was ich tue oder wenn ich mal missbrauche, ich bin immer noch liebenswert. Und deswegen wage ich auch in einem Gespräch, kennt ihr, das weiß ich noch an der Uni, so die ersten Semester, da auch ein paar Psychologen gibt es ja Idioten, da gab es so den Uni-Bluff, das waren ältere Studenten, die in so einem Seminar
Uni-Bluff.
BLU.
Achso, ein Uni-Bluff.
Ein Uni-Bluff.
Was ist das?
Das ist das Phänomen, dass es Studenten gibt, Mitstudenten, Kommilitonen gibt, die so tun, als ob sie eigentlich noch klüger sind als und gebildeter als der Professor. Und dann so ein ganzes Seminar mit Fremdworten so ein ganzes Seminar so lenken.
Die meinst du? Mhm.
Dass du als frischer Student das Gefühl hast, oh Gott, also hier, das ist das Niveau, oh Gott, ich kehre gleich wieder um.
Gibt es ja überall, diese Leute.
Jo.
Die findest du auch in jedem Volkshochschulkurs. Du willst nur ein bisschen Spanisch lernen und garantiert hast du wieder irgendeinen Mobby da sitzen.
Na, vamos a la playa, genau.
Der gleich schon mal ein bisschen was von sich gibt und du denkst, da kommst du nicht hin. Mhm. Bis dir auffällt, dass das echt leere Luft ist.
So,
das braucht aber einen Moment.
Das, ja, und die brauchen das um ihr Selbstwertgefühl, was nicht so toll ist, dann sind so. Und dieser Uni-Bluff, dem auch entgegenzuwirken, und das, jetzt mache ich wieder einen großen Bogen, das ist Führungsaufgabe. Das ist Führungsaufgabe von dem Professor. Es gibt Professoren, habe ich kennengelernt. Aha. Denk an Friedo Schulz von Thun, ne, bei dem haben wir beide studiert und bei anderen auch, die in ihrer Art den dermaßen das Wasser ganz charmant aber gesagt haben, komm, Kleiner, ne, oder Kleine, jetzt bleib mal ruhig, alles gut. Ne, so. Das ist jetzt eben auch Psychological Safety, dass so die Kollegin aus Amerika sagt, es ist Führungssache, dafür zu sorgen, dass ein Team diese Sicherheit entwickelt. Und ich gehe, und das ist schon der erste Punkt, ich gehe als Beispiel voran. Ich habe selten erlebt, dass jemand aus der Führungsriege sagt, Leute, ich habe da keine Ahnung von, erklärt mir das mal. Selten.
Das ist aber ein guter Trick.
Aber nicht nur ein Trick, sondern es ist ja so. Also wir sind so spezialisiert in vielen Bereichen, dass auch so ein Geschäftsführer oder Geschäftsleiter nicht alles weiß. Und dann zu sagen, ich habe keine Ahnung, erklär mir das mal.
Ja, aber ein richtig guter Chef, der hat doch seine Leute für bestimmte Sachen, der holt sich doch einen Experten für irgendwas und sagt, ich habe keine Ahnung davon, soll aber eine Entscheidung fällen, bitte, ich brauche ich brauche eine Expertise, erklär mir das.
Ja.
Das ist ja eigentlich eine Normalität. Sollte es sein.
So ist
aber
es.
Woran ich eher denke, ist so wirklich, wenn du in einem Team so eine Missstimmung hast, entweder durch jemanden, der sehr arrogant ist oder jemand, der den anderen Angst macht. Also ich habe das noch nie so gesehen, dass das nur die Aufgabe des Leiters ist. Mhm. Warum sollte ich darauf warten, wenn der in die Hufe kommt? Also dann mache ich meinen Mund auf.
Ja, du.
Und du sagst gleich, also das finde ich hier überhaupt kein ausgeglichenes Terrain. Können wir jetzt mal alle wieder runterkommen und uns normal benehmen und nicht, warum machst du den Leuten Angst? Was hast du davon?
Aber Mäuschen, du bist nun wirklich ein mutiger Mensch in vielen Bereichen. Ja, echt. Du bist ein Schisser, was kleine Spinnen angeht und sowas, das magst du nicht.
Kleine Spinnen
mag eigentlich ja gar nicht,
aber sind große Raubtiere.
Genau, aber große, dicke Menschen oder sowas. Ich habe das Gefühl, solange du reden kannst, ist das für dich alles
die
machbar.
Die Spinne antwortet nicht, darum ist sie für mich.
So, deswegen muss ich manchmal nachts mit dem Staubsauger kommen und irgendwelche Monster spinnen.
Ja.
Ich erzähle nicht, dass ich dann nein,
was?
Doch. Dass ich dann, weil du Angst hast, dass die Spinne nachts aus dem Staubsauger rauskabbelt, dass ich dann noch wie so ein Kondom, Entschuldigung,
ich immer, also als ich das noch selber gemacht habe,
über das Rohr.
Wenn du in der Woche in Hamburg warst, habe ich hier ja den Staubsauger geparkt mit im Raum, damit ich ihn jederzeit haben konnte.
Ja.
Und dann habe ich die Spinne eingesaugt mit sehr viel Angst.
Mhm.
Und dann habe ich ganz schnell einen Handschuh drüber gezogen, so ein Einmalhandschuh.
Ja. Und ich komme nach Hause und denke, was macht das Kondom über einen Staubsauger?
Ja. Damit die Spinne nicht rauskriegt. Ich weiß, sie soll eigentlich da drin zermatscht sein. Das ist auch ein schrecklicher Tod. Es tut mir auch leid, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Mensch, der Tiere töten möchte. Aber ich kann mit einer Spinne nicht leben in einem Raum.
Und sie auch nicht mit dir.
Nee, das ist so. Es geht einfach nicht. Und
Also was ich meine jetzt, weil du gesagt hast, du bist jemand, erstmal steckt dein Herz sowieso eher für die Schwächeren.
Ja.
Du bist so eine Robin Hoodin. Kann man das gendern? Robin Hoodin?
Rubine.
Du bist eine Rubine Hoodin.
Rubine Hoodin.
Ja, Rubine. Das ist eine Rubino-Hodi.
Alles klar.
Aber es gibt Teams, wo das nicht so ist. Und zum Beispiel
also wenn
dann,
da jemand ist, der sich nicht wehren kann oder so,
wird
und ich kann die Klappe aufreißen, dann fühle ich mich doch dazu irgendwie bemüßigt, das zu tun.
Gut.
Aber ich erwarte es eigentlich auch von anderen. Also schon, ich würde auch immer von einem Chef erwarten, dass er versucht, gerecht und so zu sein. Aber weil das wäre für mich Führungsqualität.
Also warum,
ich habe aber das Gegenteil erlebt.
So, ja, du ja auch, ganz viel.
Ja, ich habe ja meistens die Leute auf irgendwelchen Führungsposten erlebt, die besonders gut im Schaumschläger-Dasein sind.
Ja.
Also die gut sich anschleimen können nach oben.
Deswegen
und
sind
die
sie
total
zum
die Champignon-Methode drauf haben. Nach oben, ne? Und nach unten.
Nee, Champignon-Methode ist im Dunkeln stehen lassen, ab und zu mit Scheiße besetzt.
Siehst du, du hast es gelernt.
Ja, danke. Aber so dumm, weil dieses, also, wie soll ich sagen, die Weiterentwicklung, und jetzt kommen wir wieder von Baby auf an, Weiterentwicklung besteht da drin, ich mache Fehler, ich probiere es anders zu machen, ich lerne daraus und entwickle mich so weiter. Das ist wirklich von Geburt auf an. Das ist ein Lebensprinzip. Wir lernen aus Fehlern, wir verbessern uns. Und siehe da wird das einmal auf ein Baby, was ständig auf die Windel geplumpst ist, kann es dann ein bisschen unsicher, aber es kann anfangen zu laufen, zu gehen, kann die Hände benutzen. Allein das, ne? Also mit beiden Händen, weil ich nicht mehr festhalten muss, etwas zu machen, das ist Entwicklung, das ist Evolution pur. Und im übertragenen Sinne gilt das für Fehler generell. Wenn eine Firma Fehler vollkommen ausmerzt oder es ist nicht erlaubt, Fehler zu machen, was nehmen die sich an Fortschrittsmöglichkeiten?
Aber nun möchte ich noch mal fragen. Also du beharrst jetzt ja sehr auf den Fehlern. Du hast vorhin gesagt, das hängt ja auch und eben auch, das hängt mit der Kindheit zusammen und so und keine Fehler machen. Aber es ist doch auch so dieser Glaube an sich selbst. Mhm. Es ist auch ein Packen Selbstbewusstsein und dieses Urvertrauen in sich und die Welt.
Ja.
Das habe ich immer irgendwie gespürt.
Mhm.
Und deshalb glaube ich, dass das nicht nur mit Fehlern zu tun hat. Das ist ein Symptom, also dass ich Fehler machen kann und das Gefühl habe, so andere helfen mir und sind für mich da. Aber dass ich so ein Urvertrauen habe, wenn ich irgendwo reingehe, ich habe keine Befürchtung.
Nee. Und du bist sehr irritiert, wenn plötzlich Menschen komisch mit dir umgehen oder, oder nicht freundlich. Ja.
Oder da bin ich immer, denke ich, also soll ich nochmal reinkommen oder... Ja. Was ist jetzt, wenn mich jemand anblafft, habe ich dem keinen Grund für gegeben. Und ich frage auch und versuche auch so einen freundlichen Umgang, weil ich das so bin. Ich tue es
so
nicht extra, es ist so. Und ich glaube einfach, dass man sich so psychologisch sicher fühlt.
Mhm.
Also ich glaube, dass ich ein ziemlich viel psychologische Sicherheit empfinde.
Ja, hast du. Und du gibst sie auch, du gibst sie auch weiter. Also es ist ein Vergnügen, das könnt ihr natürlich, ich mag das, wenn Annika mit Behörden oder letztens mit der Krankenkasse telefoniert, wie sie das mit ihrer Art schafft, Menschen so dermaßen freundlich zu stimmen und die bekommt irgendwie so alles von denen. Na, du wolltest einen Antrag stellen bei der Krankenkasse.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich das richtig machen soll.
Und das sagt sie dann auch so, tut mir leid, ne? Also ich habe keine Ahnung und ich brauche ihre Hilfe. Und allein mit diesem Door-Opener, mit diesem Türöffner, ich habe keine Ahnung, ich brauche ihre Hilfe.
Ja, aber es ist ja nicht die Wahrheit.
So, es ist nichts geschummelt. Und da fühlt sich auf einmal die Mitarbeiterin da der Krankenkasse so... Ja, die fühlt sich so wohl mit dir, dass der Abschluss, ich habe es ja mitgehört, war denn... Und wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, wenn ich ihnen irgendwas helfen kann, dann
ja, ich fand
sie
die ganz
an.
Toll.
Ja, und sie
ganz
dich auch.
Ganz Frau.
Und da habe ich auch so gedacht, so eine Mitarbeiterin von der Krankenkasse und für andere gilt das auch, die hat erstmal 80% mit Kunden zu tun, die irgendwas wollen oder irgendwie rummeckern und irgendwie so. Und da ist es mit Annika, sich zu unterhalten, in dem Fall natürlich sehr erholsam. Und das hat man richtig gemerkt, wie die mal so durchatmen konnte. Und das war kein schwerwiegendes Problem. Und niemand, der sich jetzt
Ja, aber ich habe doch nichts getan, was nicht normal wäre.
Für dich ist es normal.
Ja, weil ich möchte, natürlich möchte ich was von ihr, aber ich habe davon keine Ahnung. Ich brauche ja ihre Expertise.
Ja.
Und ich möchte ja, dass ich durch die Krankenkasse, dass ich da dann Bescheid weiß und wie ich damit umgehen soll mit bestimmten Sachen. Mhm. Also brauche ich doch ihren Ratschlag. Mhm. Also frage ich danach. Mhm. Ich empfinde das als so normal. Mir fällt gar nicht auf, was daran das Besondere sein kann. Warum sollte ich so jemanden anrufen? Also wenn es jetzt meinetwegen zum 10. Mal irgendwas abgelehnt wird oder sowas, dass ich dann nicht fröhlich drauf bin. Mhm. Aber selbst da kann ich unbedingt diese Sachbearbeiterin was dazu. Mhm. Aber ich kann ja erstmal danach fragen. Aber trotzdem wäre ich dann auch sauer. Aber im Moment, ich war ja nicht sauer, überhaupt nicht.
Nein,
ich möchte
nicht.
Ja nur Hilfe bekommen. Ja, so. Und soll ich nicht um Hilfe freundlich fragen?
Und da kommen wir jetzt schon zu so einem Punkt. Also jeder von uns, jetzt kommt wieder Psychologie, es gibt eine Frau, die heißt Ruth Krohn, die lebt leider nicht mehr, die hat die sogenannte themenzentrierte Interaktion entwickelt, ist eine Schweizerin, bei der auch Friedemann Schulz von Thun, bei dem hat er auch gelernt. Und die hat gesagt, sei dein eigener Chairman. Also jeder von uns, der in so einem Team sitzt oder der in einer Besprechung ist oder auch beim Telefonieren, hat die Verantwortung dafür, wie das Team läuft, wie die Gespräche laufen, was du machen kannst oder was du nicht machen kannst.
Also spricht sie von Eigenverantwortung, also dass jeder Verantwortung übernimmt.
Genau.
Also im Gegensatz jetzt zu dieser Theorie, dass bei Teams oder so immer nur der Vorreiter, hätte ich fast gesagt, der Teamleiter verantwortlich ist für die psychologische Sicherheit, sagt sie, also jeder kann sein Teilchen dazu beitragen.
So, also das, was du meinst, also ne, der Vorreiter, es geht um die Kultur, um die Atmosphäre in einer Firma, die nun mal eben auch von oben bestimmt wird.
Nicht nur. Das ist doch nicht wahr. Wenn ich mich mit 5 Leuten als Team, also ich bin meinetwegen bei Aldi angestellt und ich bin für das Auffüllen zuständig und Kassieren und wir haben einen Leiter da vom Supermarkt. Mhm. Aber trotzdem muss ich doch sehen, dass ich meinetwegen als Auffüller, dass ich gut zurechtkomme oder da will ich doch auch mit meiner Kollegin der Kassiererin gut zurechtkommen und bin doch interessiert, dass wir alle zurechtkommen. Also ist doch das auch mein Part. Da kann ich doch nicht darauf warten, dass nur mein Chef irgendwie da eine gute Stimmung macht.
Aber da kommen wir wieder dazu. Es gibt Menschen, die es, weil sie nicht so sicher sind, aus tausend Gründen, die eher zurückhaltend sind und hoffen, dass ein anderer das dann für mich übernimmt. Ich habe eine Definition von Team übrigens.
Aber es muss nicht unbedingt der Vorreiter sein. Also es
wäre
kann
aber schon
auch jemand
anders
sein.
Also wenn wir davon
jemand, der psychologisch sicher ist. Sei das doch einfach so.
Ja, genau.
Jemand, der psychologisch sich sicher fühlt, du weißt ja nicht, ob sich nicht der Supermarkt leider auch ganz furchtbar unsicher gerade fühlt. Also jemand, der eine psychologische Sicherheit in sich spürt, der ist doch verantwortlich, dass sich seine Umgebung auch ganz gut fühlt.
Und wenn jeder sich seiner Verantwortung bewusst ist, und da achten wir wieder mehr auf die Leute, die eher ruhig in der Ecke hängen, als die rumbrüllen, weil die sorgen in der Regel schon mehr für sich. Der Witz, pass auf, Definition von Team. Toll, ein anderer macht's. Team, ne? T, toll, E, ein, A, anderer
macht's. Ja, das ist es nämlich. Dass jeder immer denkt, das macht schon der Chef. So, ich setze mich da hin, ich sage keinen Ton. Ich bin weder psychologisch sicher, noch bin ich psychologisch unsicher, ich bin gar nicht vorhanden. Und dann müffle ich meinen Kaffee oder gucke aus dem Fenster und sieh zu, wie die anderen sich abrackern. Also erstens kann ich damit die Atmosphäre derartig versauen, das gibt's gar nicht.
Ja.
Zweitens mache ich damit auch Leute psychisch unsicher. Was soll das? Also ist doch, wenn ich da aber schon allein meine Haltung, das kennt ihr doch auch alle in der Schule, guckt ihr doch mal eine Klasse an, wenn die da sitzen und gucken, die Hälfte guckt aufmerksam und die andere schreibt sogar mit, das ist ein ganz anderes Klima, als wenn die Hälfte also am Heiden daddelt und die andere Hälfte schläft. Also, das ist doch einfach
aber
so.
Nehmen wir auch mal Schule. Ne? Wir kennen ja beide, wir sind ja beide, Annika und ich, in die gleiche Schule gegangen und wir hatten Lehrer, jetzt kommen wir zum Thema Leithammel, die dermaßen motivierend waren und selbst so engagiert waren, dass der Funkel so übergesprungen ist, dass wir zum Teil die Pausen durchdiskutiert haben und gemacht haben. Und da gab es natürlich Lehrer, die waren dermaßen schlimm und also wirklich ganz übel. Und da warst du froh, jede Minute, die vorbeiging, war gut. Und da würdest du dich nie im Leben melden, wenn du etwas nicht verstanden hast.
Aber bist du denn der Meinung, dass nur allein der Lehrer für den Gruppenzusammenhalt und die Gruppe zuständig ist? Nö. Ich denke, dass auch ein Lehrer Unterstützung braucht von denen, die sich psychisch oder psychologisch sicher fühlen. Mhm. Wenn da ein paar sind, die diese Begeisterung mit übernehmen, wenn da jemand ist, den das Thema wirklich interessiert und der sagt, Mensch, da habe ich mich mit beschäftigt. Aber es ist natürlich klar, der Lehrer muss das Thema oder muss den Boden bereiten, in dem Falle, weil die Hierarchie wirklich klar ist. Es hat viel mit Hierarchie zu tun.
Ja, das, jetzt kommen wir da, wir sind gar nicht so weit
wenn
voneinander entfernt.
Wenn es denn einen hierarchischen Zusammenhang gibt, was machst du denn, wenn du in einer Abteilung arbeitest, aber der Abteilungsleiter ist gar nicht, also guck nur mal vorbei, der ist keineswegs relevant. Also du arbeitest wirklich im Team, eigenverantwortlich. Dann ist jeder dazu angehalten, seine Sicherheit zu prüfen und
Genau. Also jetzt in so großen Firmen wie in der, wo ich jetzt arbeite, bei Italtech, werden extra dafür Menschen auch in diese Teams geholt, die also dafür Sorge tragen, dass im Team eine Atmosphäre entsteht und sich entwickelt, wo sich die Menschen wohlfühlen, aufgehoben fühlen und wo sie eben Fehler zugeben können, wo sie auch das Gefühl haben, ich kann mich auch auf den anderen verlassen. Ich hatte in einem anderen Zusammenhang etwas erlebt, wo ein Mitarbeiter, der war psychisch krank, manisch depressiv, und in der depressiven Phase kam er nicht so richtig in die Gänge, aber hat es nicht gewagt zu sagen.
Oh, das ist natürlich scheiße, ja.
Und in dem
ist auch schwierig, Leute.
Ist auch richtig schwierig, und in dem Team ist deswegen auch einiges so liegen geblieben. So. Und das meine ich eben. Und da müsste jemand dann da sein, der erstmal weiß, okay, da gibt es vielleicht ein Problem. Und dann darauf auch achtet. Das heißt, dass eine Atmosphäre der Sicherheit, dass wenn, es können ja tausend Sachen sein, ne? Irgendjemand ist gestorben bei dir und du kannst im Moment wirklich deine Gedanken überhaupt nicht beim Thema halten, dass du die Sicherheit hast, das auch zu sagen.
Es kommt immer drauf an, aber wenn ich psychisch angeschlagen bin, ich glaube, wenn ich das nicht verbreiten möchte, besuche ich einen Arzt und lass mich krank schreiben.
Aber das solange, ist bei einer besser chronischen Erkrankung
wird das schwierig. Also bloß, du weißt auch, dass es man in manchen Zusammenhängen einfach schwierig ist. Du wünschst dir das, dass deine Umgebung dir psychologische Sicherheit geben könnte. Mhm. Aber du weißt auch, dass es Teams gibt, in denen das nicht so ist.
So.
Und du weißt auch, dass es welche gibt, Kollegen oder so, die richtige Kollegenschweine sind, die das gerne mal gegen dich benutzen.
Ja.
Was machst du da?
Ja. Und das ist wieder so ein Punkt. Ne? Wenn du das weißt und du hättest jetzt ein Team oder eine Firma, in der psychologische Sicherheit propagiert wird, dann gibt es da einen Sprechpartner, ja. Und dann musst du natürlich, du willst kein Kollegenschwein sein, weiß ich, aber dann wirst du einen Weg finden, inklusive meinetwegen Betriebsrat, was es auch immer gibt für Möglichkeiten, um das zu sagen. Also
naja,
schweigen
so,
und aussitzen hilft da nicht.
Ja, das ist doof. Aber wäre es natürlich gut, wenn die Teamleiter in psychologischer Sicherheit geschult sind, dass die natürlich dann in dem Fall die Ansprechpartner sind.
So.
Dass ich sage dann, also ich habe psychische Probleme aus den und den Gründen oder im Moment, ich bin wirklich nicht gut drauf. Meine Stoffratte, der geht es ganz schlecht oder was auch immer.
Sie
oder ich habe einen depressiven Schub oder wie auch immer.
Ja.
Also das ist jetzt ernst gemeint.
Ja, ja.
Und derjenige sagt dann, okay, ich behalte es für mich. Und sagt dann auch in der Gruppe, nein, das ist okay, ich habe mit demjenigen drüber gesprochen, da läuft alles.
Ja.
Du übernimmst jetzt mal die und die Aufgaben, den müssen wir im Moment mal ein bisschen schonen. Fertig. Und das ist dann einfach eine Ansage, das geht ja auch. Aber dazu muss ein Klima da sein, in dem man sowas machen kann.
So, und das
heißt, im Grunde muss man zwei Sachen tun.
Na.
Im Grunde genommen müsste man, auch mit drei, man müsste die Abteilungsleiter in diesem Prinzip unterrichten, wie das auszusehen hat, mhm. was psychologische Sicherheit bedeutet, wie man sie anderen vermittelt, mhm. die Fehlerkultur und mhm. so weiter, dass man den Boden bereiten muss und so weiter. Man müsste die Teams darüber unterrichten oder darin unterrichten, was psychologische Sicherheit ist mhm. und wie man das im Team richtig machen kann. Mhm. Und man müsste theoretisch noch eine Möglichkeit haben, wo der Einzelne, der jetzt erkennt für sich, und das ist, glaube ich, sogar das Wichtigste, ich habe diese psychologische Sicherheit nicht mhm. und ich kriege sie irgendwie auch nicht, weil aus den und den privaten Gründen, mhm. den und den Kollegengründen, den und den Vorgesetzten Gründen, mhm. dass der jemanden hat, oder Leute hat, die er ansprechen kann.
Ja, so. Und du hast jetzt eben wunderbar zusammengefasst, was das Projekt, was ich jetzt, mhm. wo ich mit dabei bin, der Arbeitsgruppe von Iteria, genau das sind einige der Ziele, die wir haben.
Siehst du, hm. steck mich doch ein.
Ja.
Ich bin ein Wunder.
Du bist ein Wunder. Zu Weihnachten, du bist ein Wunder. Ja, du bist eben klug. Nee.
Aber Gott, was, das ist irgendwie Logik.
Ja,
ich bin ja sehr für den gesunden Menschenverstand. Mhm. Habe ich viel für übrig.
Muss ja nochmal, ihr kennt ja Thomas Edison, ne? Der Erfinder, der hat ja viel erfunden, unter anderem auch die Glühbirne. Und es gibt eine Geschichte, man weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, aber ich finde sie so wunderbar. Der wurde also, als er dann echt die Glühbirne erfunden hat, ne? Nach Jahren, Jahrzehnten des Forschens, da wurde er gefragt, sagen Sie mal, das hat ja so lange gedauert und Sie haben so viel rumexperimentiert und Sie haben bestimmt so viele Fehler gemacht und so viele, wie haben Sie das überhaupt verkraftet? Haben Sie nicht ab und zu mal die Schnauze voll gehabt, wollen Sie nicht hinschmeißen? Und da soll Herr Edison gesagt haben, ich habe nicht versagt, ich habe keine Fehler gemacht, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren.
Letztes Mal war es noch 999. Das steigert sich bei ihm auch jedes Mal.
Ja, ich habe jetzt 10.000. Ich finde, 10.000 ist ein schöner Weg. Also
ein bisschen illusorisch.
Zahl. Ist ja wurscht. Aber er hat auch da wieder, egal ob es stimmt oder nicht, genauso. Mhm. Das nennen wir psychologisch Reframing. Ne? Dass man das, wenn man Fehler macht, man kann auch das anders sehen. Also ne? in einen anderen Rahmen packen und sagen, nee, ich bin ja dadurch vorangekommen. Und
wir genau haben ja schon das, mal
was Schweizer auch gesagt hat. Ne?
Nee. Und ich habe dann, glaube ich, das praktische Beispiel gebracht, dass es ja auch ganz toll ist, wenn man mal einen Fehler macht. Also nehmen wir das Backen, hatte ich, glaube ich. Und da kann ich nur noch mal sagen, wenn du jetzt, du willst Zuckerguss für deine Zimtsterne machen und du nimmst einfach das Eiweiß und tust den Puderzucker rein und schlägst das und wunderst dich, warum das so eine Masse ist und irgendwie nicht so wunderbar wird und nicht weiß und nicht richtig steht. Und bis du irgendwann auf die Idee kommst, das Eiweiß selber zu schlagen und dann den Zucker langsam hinterher reinrieseln lässt, wenn das Zeug schon richtig weiß und steif ist. Und bums, Fallerase, auf einmal richtig eine feste Masse. Das ist... Ja, oder wie man eine Soße macht oder wie auch etwas anderes.
Ihr bekommt hier also nicht nur psychologische Fakten, sondern auch
Haushaltstipps. So. Das bedeutet, dass egal was man macht, dass man aus den Sachen lernt, weil dann weißt du einen Weg für das nächste Mal, auch für andere Sachen, das nennt man dann wunderbar Transferleistung, dass du dann nämlich beim nächsten Mal weißt, Mensch, hier ist ja irgendwas mit Puder, mit Eiweiß drin. Mhm. Das schlage ich jetzt auch mal wieder extra und hebe es drunter und dann hatte ich, und siehe da, es wird fluffig. Also das ist so, das ist so Lernen, langsames Lernen und das betrifft alles. Das betrifft Schreiben, das betrifft Rechnen. Wenn du zweimal daneben gerechnet hast, hast du ja zweimal den Weg begriffen, wie das nicht funktioniert. Sollte man.
Schlechtes Beispiel.
Mm-mm. Oh, ich bin so schlecht im Kopfrechnen.
Ja, Leute. Aber sie, alles andere kann sie gut. Aber frag mal Annika, was ist 7 mal 9?
63.
Oh, gut. Gut, sie hatten gut. Oh, 12 mal 12?
144.
Mm-hmm. Okay, gut. Sie
das
hat gelernt.
Sind aber zwei Zahlen gewesen, die mir noch liegen. Frag nichts anderes. 17 mal 15, Leute, ich gehe umlockt, ich bin raus. Das ist,
ja, so ist es.
Oder Kopfrechnen, so Sachen wie, also im Supermarkt kriege ich das eigentlich ganz gut hin, wenn ich es aufrunde, zu überschlagen, was das wohl ergeben könnte. Musste ich früher immer machen, weil ich ja nicht viel Geld hatte.
Ja.
Aber ganz ehrlich, gestern oder wann, da mussten wir, haben wir eine Zollerklärung ausgeführt. Und da musst du nach Großbritannien, ne, Brexit ist ja jetzt ewig weites Ausland, und da musste man immer angeben, wie viel das jetzt kostet.
Das ist Annika nicht an ihre Grenzen gekommen.
Oh, so süß. Gottes Willen.
Und dann hat sie geflucht. Das Handy an die Wand geschmissen, weil sie den Rechner auf dem Handy nicht gefunden hat. Leute, es Leute. Gibt da, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Also, aber und das ist das Thema, da habe ich auch keine psychologische Sicherheit. Nie gehabt, nee. Werde ich auch nicht kriegen.
Nee.
Ich bin einfach, wie nennt man so jemanden, der so Zahlenprobleme hat?
Mhm.
Ne? Gibt es ja,
ja
sowas ähnliches wie ein Legastheniker in Zahlen.
Nee, du hast eine Rechenschwäche.
Einfach eine Rechenschwäche.
Ja, genau.
Dabei nicht bei, das ist ja das Perverse, gibt mir einen Taschenrechner und ich mache
ja,
alles.
Ja, und irgendwie, wenn ich so, was will das Finanzamt dann, wie, wo, was, das kapiert dann nicht. Aber
ja, ich kann komm, auch wunderbar
auch
Geometrie.
Das ist auch was für kleine Geister, das ist auch.
Und hier, ich kann ja auch Möbel und all so ein Kram ja, ja. und planen und Inneneinrichtungen und sowas.
Sie the brain und ich bin the body, das heißt.
Oder Schränke aufbauen ja. und mit bin ich auch sehr genau und beim Basteln oder sonst wo. Mit den Zentimetern kann ich prima denken, aber bitte kein Kopf rechnen.
Nee, und keine Eier kochen.
Nee.
Also all das, nee. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss noch ein, jetzt aber haben wir psychologische
auch
Sicherheit.
Auch da wieder psychologische Sicherheit. Ja. Ich habe ja die Sicherheit, das falsch zu machen.
Ja.
Und ich habe nie Probleme zu jemandem zu sagen, kann ich nicht rechnen, bin ja. so doof zu. So. Kann ich nicht. Und Eier kochen, dann sage ich immer, Tilly, du bist dran.
So.
Habe ich also immer für, schon gemacht, weil ja, der kann das perfekt
ja,
und ich überhaupt nicht.
Das reicht für meine geistigen Fähigkeiten. Reicht das
nee, aber das ist doch toll, wir ergänzen uns. Und ich fühle mich völlig sicher, ich habe keine Probleme, das überhaupt irgendwo zu sagen. Gar
so ist es, genau. Ja,
ich habe sowieso selten Probleme, damit einen Fehler zuzugeben.
Nee.
Warum?
Na, manchmal.
Nee.
Doch, aber selten. Also wenn du irgendwas nicht findest, dann bin ich das, der das irgendwo hingepackt hat.
Mhm, das ist auch meistens der Fall.
Aber nicht immer.
Also sagen wir mal so, von 2000 Fällen ist es 1999 mal so.
Wieso haue ich das jetzt raus? Ich muss das ganz zum Abschluss, weil das ist ein Erlebnis, was ich sonst vergesse. Und ich fand das so reizend, das ist richtig ein Weihnachtserlebnis. Hat auch was mit Sicherheit zu
ja,
tun.
Ja, der erzählt.
Also, ich war einkaufen in einem großen Laden meines Vertrauens bei Aldi und, und war da ganz früh irgendwie und hab also wirklich Mörder eingekauft. Also als wenn wir irgendwie
gestern Morgen, ne?
War das gestern? Ja, gestern oder vorgestern?
Nee, gestern
Morgen. So. Und da war der Laden aber war sehr leer und ich hatte wirklich Mörder viel. Der ganze war richtig voll und da stand... War ein junger Mann an der Kasse und ich habe gesagt, es dauert jetzt ein bisschen, weil sie sind ja hier, ich komme wieder und so, oh, sagt er, ist doch kein Problem, ich helfe Ihnen mal eben mal beim Ausladen. Ich sage, was wollen Sie? Ja, ich helfe Ihnen mal eben, da die Sachen aus Band zu legen. Ich sage, was? Sagt, Sie können doch jetzt irgendwas anderes machen. Nee, sagt er, ich bin hier schon fertig. Also ich habe da Lust zu, ich mache das gern.
Das war vorgestern, genau.
Das war vorgestern.
Am Freitagmorgen.
Ja, genau.
Da warst du nämlich so irre früh. Oder wie ja. es gestern warst du auch nochmal, aber da warst du zu Fuß
ja,
und
ja.
bist spazieren
aber
gegangen.
Aber das fand ich so reizend.
Und da kamst du nämlich wieder nachher, und ich hatte ja lange geschlafen.
Ja.
Und da kamst du wieder und hast
also
mir das erzählt und hast gesagt,
ne?
der war ja, das war ja unglaublich reizend.
Und da haben wir jetzt wieder die Sicherheit. Der hat jetzt die Sicherheit genommen und hat gesagt, ich bestimme jetzt, ich habe meinen Kram gemacht, ich kann hier rumsitzen oder ich helfe ihm. Dem netten, bärtigen Mann und das hat er gemacht. Und es war so eine schöne, das war fast weihnachtlich wieder, ne? So eine Weihnachtsgeschichte.
Ja.
Und ich fand es schön, habe mich auch noch tausendmal bedankt und hat sich auch gefreut. Und so hatten wir beide eigentlich einen guten Tag in den Start gehabt. So.
Aber glaubt,
also die Sicherheit
also ich glaube,
zu haben, das zu machen. Ne?
Aber so eine Aktion gibt auch anderen Menschen auch wieder psychologische Sicherheit, weil sie ja merken, du interessierst dich für sie, du magst sie.
Ja.
So ein ganz einfache Message.
Ja.
Also, ob das nun da ist, dass du jemanden aus dem Mantel hilfst, weil der gerade mit drei Tüten noch in die Tür gestolpert ist. Ob du im Restaurant nicht jemanden vor dir, du gehst vor dem ins Restaurant und lässt ihm mal eben die Tür ins Gesicht fallen. Nö, du hältst die auf, egal ob du nur Männchen oder Weibchen bist.
Ja.
Ich halte auch dem Mann, der nach mir kommt, die Tür auf.
Ja.
Lass ihm doch nicht dass die Tür ins Gesicht fallen.
Ja.
Oder ich ich denke mir, dass solche Kleinigkeiten, kleine Gesten, wie jemanden da helfen, jemanden mal vorlassen, das sind Gesten, nach denen wir so hungern. Mhm. Und die uns in dieser Zeit, die eben voller Krisen ist, dieses Gefühl von Gemeinschaft wiedergeben. Mhm. Und nicht mehr das Gefühl, wir sind einzeln einsame Leute, die diesem ganzen Chaos hilflos ausgeliefert sind. Mhm. Durch so eine kleine Geste hast du das Gefühl, es sind noch andere Menschen da, die auch freundlich sind, denen das auch missfällt, wenn um uns rum irgendwie die Leute bösartig werden oder dummes Zeug erzählen oder schlimm zueinander sind. Mhm. Mag ja naiv sein, aber dann bin ich gerne ein bisschen naiv, indem ich mir denke, durch ein bisschen Freundlichkeit können wir das Klima verbessern.
Absolut.
Unser Klima untereinander.
Und jetzt zum Thema Team und Arbeit. Wenn der Verkäufer ist, dann geht es vielleicht, es geht nicht nur um irgendwelche Waren auffüllen, sondern der will vielleicht auch mit Menschen zu tun haben. Oder für den ist es vielleicht auch ein Ziel, eben mit Kunden, zufriedene Kunden zu haben. Und damit hat er diesen zufriedenen Kunden in meiner Person 100% gehabt. Also,
Und du kommst wieder und das nächste Mal bringst du ein Stück Freundlichkeit rein, das hört wieder der Nächste. Mhm. Es kann so ein bisschen wie ein Flächenbrand sein, dass man untereinander wieder vernünftig umgeht. Und verdammte Axt, wir haben bald Weihnachten. Vielleicht sollten wir uns genau daran mal wieder erinnern.
Passend dazu, ne? Schneeballsystem, ja, genau.
Mhm. Ja, so. Das ist für mich irgendwie Weihnachten und deshalb wird es nächste Woche um Weihnachten
gehen. Das wird nächste Woche um Weihnachten gehen. Freut euch drauf. So, ihr Lieben.
So, das jetzt war psychologische Sicherheit. Überlegt doch mal, ob ihr euch psychologisch sicher fühlt oder wie ihr so miteinander umgeht. Hm. Habt ihr jemanden in der Familie, wo ihr sagt, also immer wenn ich dem begegne, dann
so, wie ihr dann arbeitet, wie ist es bei euch im Team, in eurer Firma, wie stellt ihr das her? Oder habt ihr da Nachholbedarf oder wie auch immer?
Wie? Und gibt es nicht vielleicht jemanden, mit dem ihr euch darüber mal austauschen könnt? Mhm. Ne? Nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich auch so ein bisschen nachgedacht und fand das interessant irgendwie.
So. Mhm. Ihr Lieben, einen schönen dritten Advent.
Dritten Advent.
Ne? Und bis nächsten Sonntag zum heiligen Frühstück.
Und wir wollen mal sehen, ob wir nachher vielleicht einen Stollen backen, ne?
Ja.
Mal gucken.
Wenn wir den backen, dann ihr werdet auf den Laufenden gehalten.
Ja, weil das ist dann Manfreds Erster.
Natürlich.
Na, ihr wisst ja, unsere Plüschratte
Ist ein anderes Thema.
Also ihr Lieben, einen schönen dritten Advent, eine schöne weitere Adventswoche und wir treffen uns nächste Woche am 24. Wenn es heißt Psychologen an Weihnachten.
Frühstück. An Weihnachtsfrühstück.
Beim Weihnachtsfrühstück, okay. Mit dem Thema Weihnachten. Lasst los, was ihr loslassen wollt.
So machen.
Wenn ihr was dazu zu sagen habt.
Haut rein. Haut in die Tassen. Bis dann. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss.
Tschüss.